Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Der Besuch des britischen Königs beschäftigt uns auch in dieser Sendung. Wir sprechen gleich über Zeichen und Wunder der Diplomatie. Außerdem fragen wir nach dem Verhältnis von Kunst- und Pressefreiheit mit Blick auf den Rechtsstreit zwischen den Literaturzeitschriften Sinn und Form und Lettres International. Und was Nebel, Umweltverschmutzung und Charles Dickens miteinander zu tun haben, das erfahren Sie auch in dieser Sendung. So klang es heute Nachmittag beim Empfang mit militärischen Ehren für König Charles III. Am Brandenburger Tor. Solche staatlichen Zeremonien sind im Grunde ja wie Kunstwerke. Man schaut und versucht, Signale, Gesten und Zeichen zu deuten. Was sagt die Farbe der Kleidung? Was Menüfolge und Wein beim Staatsbankett über den Stand der Beziehungen aus? Welches Gastgeschenk wurde übergeben? So wird sich auch am offiziellen Teil des Staatsbesuchs von König Charles III. Einiges ablesen lassen können über den Stand der deutsch-britischen Beziehungen, über Europa und über gemeinsame Vorstellungen für die Zukunft. Der Politikwissenschaftler Knut Bergmann, der das Hauptstadtbüro des Instituts der deutschen Wirtschaft leitet, hat in seinem Buch »Mit Wein Staat machen – Staatsempfänge anhand der Weinauswahl unter die Lupe« genommen. Ich habe ihn gefragt, warum es eigentlich keinen Champagner heute Abend gibt. Zu französisch?
Auf den deutschen Staatsbanketten gibt es seit geraumer Zeit nur deutschen Wein. Das ist die Maßgabe. Das kommt alles, was da in der Küche verarbeitet wird, aus Deutschland. Ich glaube, nur für Campari, da gibt es noch kein deutsches Pendant. Das Vorurteil, dass es immer Champagner gegeben habe auf Staatsbanketten, das rührt eher daher, dass Champagner als so ein besonders festliches Getränk kodiert ist. Und ich glaube, für viele ihrer Kollegen ist es dann nicht vorstellbar, dass das nur Sekt sein soll.
So ein Besuch wie heute, der ist ja eben auch eine Inszenierung von Staatlichkeit. Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass im Prinzip alles eine Bedeutung hat? Also vom Wein bis über das Gastgeschenk bis zur Auswahl der Garderobe?
Im Prinzip schon. Es ist ein bisschen die Frage, ob tatsächlich über jedes Detail dann so nachgedacht wurde. Das hat aber im Lauf der Jahrzehnte zugenommen. Es hat auch Staatsempfänge gegeben, wo tatsächlich mal auch bei der Weinauswahl echte Fauxpas gemacht worden sind. Aber im Prinzip spielen diese Details schon eine Rolle. Im Normalfall guckt man da so ein bisschen dran vorbei oder kann da auch drüber hinwegsehen. Aber wenn Sie ganz bedeutende Besuche nehmen, und da eignet sich immer das britische Königshaus besonders in den Blick zu nehmen, mit einer enormen zeremoniellen Fertigungstiefe. Wenn Sie beispielsweise sich angucken, als die Mutter des heutigen Königs Charles III. 2011 in die Republik Irland gereist ist. Also da kommt nach 70 Jahren Bürgerkrieg kommt dann ein Staatsbesuch. Und da hat natürlich dann die britische Königin nicht ohne Grund ein grünes Kostüm getragen, als sie dort eintraf. Also das sind schon solche Symbole, solche Zeichen. Oder man sieht das natürlich jetzt nicht nur bei Staatsbesuchen, aber eben, dass jetzt viele Politikerinnen und Politiker blau-gelbe Kleidung tragen. Das ist auch in Großbritannien so gewesen. Das geschieht natürlich nicht ohne Grund.
Sie greifen in Ihrem Buch ja auch das Diktum des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss auf, nämlich das Pathos der Nüchternheit. Kann man das heute eigentlich noch so konzertieren?
Ja, dieses Pathos der Nüchternheit gilt eigentlich mehr denn je. Wenn man zurückblickt in die Geschichte der alten Bundesrepublik, die Bonner Republik, dann sieht man anhand der Staatsbankette, dass das schon relativ abgehoben war im Vergleich zu dem Wohlstandsniveau, was die damalige Bevölkerung hatte. Das war schon ziemlich opulent, auch was Kleidung anging, was das Essen anging. Die Fresswelle war da eben doch noch nicht so ganz flächendeckend angekommen auf den Staatsbanketten und auf den Staatsempfängen dann schon ein bisschen. Und mittlerweile ist das, was in Schloss Bellevue gereicht wird, das ist sehr gut. Ich sollte es mal so bezeichnen, das Ein-Stern-Regionalküche, das ist eigentlich etwas, was sich jeder Deutsche leisten kann. Und auch der Wein ist jetzt nicht irgendwie opulent teuer, sondern da liegen wir so bei 20 bis 30 Euro die Flasche. Das ist deutlich mehr, als durchschnittliche Flasche Wein kostet im Laden. Aber das ist eben nicht völlig abgehoben und ist auch ganz bewusst nicht immer das Beste. Heute Abend wird es ein bisschen opulenter dergestalt, dass, so zumindest habe ich das in der Vorberichterstattung gelesen, tatsächlich wieder Frack getragen wird. Das ist seit einigen Jahren das erste Mal, dass das geschieht. Früher war das durchaus üblich, wenn gekrönte Häupter kamen, dass man Frack trug. Sonst war das Smoking. Und in Zeiten vor der Wende, wenn die Generalsekretäre aus den osteuropäischen Staaten kamen, dann gab es einfach nur dunklen Anzug. Also da ist heute Abend, auch das ist nochmal etwas Besonderes, dass eben bei Charles III. Dann Frack getragen wird.
Man könnte das ja auch so deuten, das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass auch das ein Zeichen der Gemeinschaft ist. Also durchaus auch, dass die Bevölkerung mit eingeschlossen wird, wenn das etwas ist, was sich eben jetzt nicht nur sehr reiche Leute leisten können. Wenn wir auf einen anderen Staatsbesuch blicken, der gerade zurückliegt, Xi Jinping in Moskau, da war ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Da wurde die Konzentration der Macht auf jeweils eine Person demonstriert und sonst hat man eben auch kaum jemanden gesehen. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, was sind das für Signale?
Absolut. Also das, was da in Kreml stattgefunden hat, auch wenn man sich die Bilder anguckt, man sieht einfach immer nur zwei Personen drauf. Also Putin und Xi Jinping, die Bevölkerung war da vollkommen ausgeschlossen. Eben auch anders als heute, das sein wird bei den militärischen Ehren am Brandenburger Tor. Das ist natürlich mehr oder weniger mittendrin, wenn Sie so wollen. Dieser Staatsbesuch von Xi Jinping in Moskau hat natürlich eine große politische Bedeutung. Der soll jetzt mal primär signalisieren, dass die Chinesen Russland als einen unverzichtbaren Partner sehen gegen die vermeintlichen Versuche der USA, China einzuhegen. Und da ist dann, wie soll man sagen, jedes Mittel recht. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch so ein bisschen, wer der Koch und Kellner ist. Und der Gastgeber ist hier weniger der Koch gewesen. Es gab irgendwann dieser Tage eine wunderbare Karikatur in der FAZ von Gräser und Lenz, wo Xi Jinping und Putin an diesem langen Tisch, mit dem jetzt Putin so oft abgebildet worden ist, zu sehen ist. Und eben an diesem Tisch sitzt Xi Jinping und Putin sitzt an dem Katzentisch daneben. Und das sind natürlich dann die wahren Machtverhältnisse. Das hat man jetzt auf den Bildern, die es gab, nicht so erkennen können, aber Sie können es in der Berichterstattung drumherum sehen. Da sind natürlich diese ganzen Details, die immer eine Rolle spielen. Also beispielsweise haben die Russen im Nachhinein erklärt, dass die Verhandlungen über eine Gaspipeline von Russland nach China, dass das eigentlich mehr oder weniger fertig durchverhandelt seien und dass die chinesische Seite deutlich zurückhaltender gewesen in der Kommunikation. Da geht es aber dann natürlich nicht nur um Symbolpolitik, sondern das sind harte politische Projekte.
Verändert eigentlich der Ukraine-Krieg und die neue geopolitische Ordnung möglicherweise auch die Symbolik solcher Staatsempfänge, Staatsbankette und alles, was darum herum passiert?
Das sind natürlich auch Zeichen. Also wenn jetzt der britische König nach Europa fährt, in die größten Länder, also eigentlich Frankreich, was jetzt ausgefallen ist, und nach Deutschland, dann hat das natürlich schon so eine Symbolik. Ich würde das aber nicht überbewerten. Also wo man es wahrscheinlich auch sehen wird, ist, dass es heute Abend vermutlich in den Tischreden eine Rolle spielen wird. Also da an diesem Verweis auf diese Zeitenwende kommt man eigentlich nicht vorbei. Und natürlich werden auch solche Anlässe dann genutzt, ein Zeichen zu senden, wie die Positionierung des eigenen Landes eben in diesem Konflikt ist.
Der Politikwissenschaftler Knut Bergmann, Autor des Buches Mit Wein Staat machen über den Besuch von König Charles in Deutschland. Vor 4 Wochen entschied das Landgericht Berlin, die Herausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form bis auf Weiteres zu stoppen. Vorausgegangen war diesem Urteil eine wettbewerbsrechtliche Klage des Herausgebers einer anderen Literaturzeitschrift, Frank Berberich von Lettre Internationale. Berberich finanziert sein Heft selbst. Sinn und Form wird dagegen von der Akademie der Künste herausgegeben, die wiederum Gelder vom Bund erhält. Was genau Gegenstand der Klage war und ist, das erscheint durch Aussagen und Gegenaussagen mittlerweile etwas neblig. Fest steht aber, dass hier mit den Begriffen der Presse- und der Kunstfreiheit argumentiert wurde und auch, dass das Gerichtsurteil noch nicht das letzte Wort in der Angelegenheit ist. Etwas Licht versucht heute Abend eine Diskussion in diesen Streit zu bringen. Bei der Veranstaltung im Literaturhaus Berlin ist neben dem Sinn und Form Chefredakteur Matthias Weichelt und Schriftsteller Durst Grünbein auch der Verfassungsrechtler Christoph Möllers dabei. Ich habe ihn gefragt, inwieweit oder inwiefern stehen sich denn hier Kunst- und Pressefreiheit gegenüber?
Also die Vorstellung des Gerichts ist, dass jede Form von staatlicher Subvention einer Zeitschrift einen Eingriff in die Pressefreiheit einer anderen Zeitschrift bedeutet, die mit ihr konkurriert. Das ist im Grunde erstmal die Konstruktion, die das Landgericht Berlin zugrunde gesagt hat. Und hat gesagt, naja, okay, also wenn die Akademie der Künste Staat ist und der Staat der Akademie in dem Fall Sinn und Form subventioniert, dann greift das in die Rechte der von Lettre Internationale ein. Und das bedeutet, wir haben ja eine Wettbewerbsverletzung und damit darf unter diesen Bedingungen Sinn und Form nicht mehr erscheinen.
Sie haben ja im Januar ein Gutachten zur staatlichen Kulturförderung im Auftrag der Kulturstaatsministerin vorgestellt. Sie haben das erarbeitet wegen des Streits auf der Documenta, aber trotzdem, lässt sich denn aus diesem Gutachten auch etwas für diesen Fall ablesen?
Nicht unmittelbar. Also tatsächlich ist es so, dass das Landgericht das Gutachten zitiert hat. Bemerkenswerterweise in seinem Urteil gegen Sinn und Form meines Erachtens hat es mein Gutachten nicht so richtig verstanden. Ich würde das im Ergebnis etwas anders sehen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ich will jetzt gar nicht sozusagen auch so ins Detail gehen. Das Gutachten über die Documenta war erstmal die Frage, welche Verantwortung übernimmt der Staat, wenn er Kunst fördert für Dinge wie Antisemitismus oder Rassismus. Hier geht es erstmal um die Frage, was bedeutet Pressefreiheit eigentlich? Bedeutet Pressefreiheit tatsächlich, dass der Staat direkt oder indirekt gar keine Zeitungen oder Zeitschriften fördern darf oder unter welchen Bedingungen darf er das? Und die Art und Weise, wie das Landgericht, ein bisschen auch die anderen Zivilgerichte das behandeln, deutet die Pressefreiheit eigentlich in einer Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht sicherlich nicht verstanden hat und wie ich sie jedenfalls auch nicht verstehen würde.
Aber mir scheint eine der zentralen Fragen auch zu sein, ob zwei so unterschiedliche, also nicht inhaltlich, sondern finanziell unterschiedlich aufgestellte Zeitungen so nebeneinander stehen können. Also auf der einen Seite eine Zeitschrift wie Lettre Internationale, die sozusagen im Wettbewerb durchaus ist, auf der anderen Seite eine Zeitung, die finanziert wird. Wie kann man da tatsächlich sowas wie eine Lösung finden?
Naja, erstmal kennen wir das ja auch aus dem Rundfunk. Ich meine, der gesamte Rundfunkbereich wird natürlich öffentlich finanziert und trotzdem haben wir auch private Rundfunksender. Ich glaube, man muss ja schon zwei Dinge auseinanderhalten. Die eine Sache ist, gibt es einen gemeinsamen Markt und hat man sozusagen als privater Marktteilnehmer ein Recht darauf, ein Verfassungsrecht darauf vielleicht sogar, dass es keine anderen Marktteilnehmer gibt, die einen sozusagen irgendwie Konkurrenz machen dürfen. Das ist vielleicht die eine Frage und da müsste man auch nochmal genauer gucken, ob hier überhaupt Konkurrenz stattfindet. Das ist in der landgerichtlichen Entscheidung eigentlich nie so richtig geprüft worden. Sind das eigentlich dieselben Leute, die Lettre International und Sinn und Form kaufen? Kauft jetzt jemand mehr Lettre International, weil Sinn und Form gerade nicht erscheint? Das ist ja erstmal eine Frage, die man überhaupt noch klären müsste. Und dann gibt es die andere Frage, inwieweit der Staat Einfluss nehmen darf. Also sagen die wirklich klassisch grundrechtliche Frage auf Presse und wie weit er selber Presseorgane unterhalten kann. Und da gibt es natürlich schon ein gutes Argument zu sagen, der Staat darf sich nicht seine eigene Presse halten. Der darf nicht so tun, als würde er irgendwie seine Meinung verbreiten, in Wirklichkeit, also sich verstecken hinter Zeitschriften, um seine eigenen politischen Ansichten durchzusetzen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Und das ist sicherlich ein Problem, was Sinn und Form nicht hat, weil Sinn und Form halt von einer erstmal unabhängigen Akademie betrieben wird.
Der Lettre-Herausgeber Frank Berberich spricht von einer drastischen Ungleichbehandlung und einer Privilegienkumulation einiger weniger Zeitschriften gegenüber allen anderen. Wie würden Sie das nach dem, was wir jetzt besprochen haben, bewerten?
Also ich sehe schon das Anliegen, dass natürlich alle privaten Zeitschriften und Zeitungsverleger haben, zu sagen, es kann zu einem Problem werden, wenn der Staat im Grunde bestimmte Publikationsformate fördert und andere nicht. Und ich denke, das ist erstmal ein politisches Argument, über das man nachdenken muss. Aber es ist auch klar, dass man das sozusagen dann spezifizieren muss und sagen muss, okay, wo genau ist dein Problem und welche Normen verbieten es dem Staat so zu handeln? Und da würde ich sagen, haben wir erstmal eine tradierte, bunte Landschaft an privaten und auch an öffentlich geförderten Zeitschriften. Und dieses Nebeneinander ist in gewisser Weise auch Teil eines kulturellen Reichtums, den wir in Deutschland haben. Und da muss man sozusagen nochmal genau prüfen, wo ein Problem liegen könnte. Und das Problem, so wie es jedenfalls das Landgericht gesehen hat, sehe ich es nicht, weil ich tatsächlich sagen würde, dass Institutionen, die zwar öffentlich gefördert werden, aber erstmal sozusagen ein Mandat haben, Kultur und ästhetische Produkte rauszubringen, sind erstmal legitim und die kann der Staat in dieser Form auch fördern. Und dann gibt es bestimmt gewisse Grenzen, aber diese Grenzen sind bei Sinn und Form halt nicht erreicht. Also nochmal kurz formuliert, ich verstehe das Anliegen, was Herr Berberich hat, aber das ist sozusagen juristisch durchschlagend, das sehe ich nicht.
Aber um diese Rhetorik vielleicht nochmal, die ja vielleicht auch deutlich wurde, aufzugreifen, der Historiker Paul Nolte, der hat in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung davon gesprochen, dass sich Frank Berberich, also der Herausgeber von Lettre International, einer Anti-Staats-Rhetorik bediene. Wie sehen Sie das?
Na, Herr Berberich hat sich relativ drastisch geäußert. Und sozusagen im Grunde so ein bisschen, so würde ich es auch verstehen, unterstellt, dass Sinn und Form im Grunde so ein Staatsblatt ist, nicht wahr? Wo im Grunde sich der politische Prozess seine eigene Kulturlandschaft schafft. Aber Sinn und Form ist natürlich erstmal eine Zeitschrift, die 1947 gegründet wurde. mit einer Druckgenehmigung der Sowjetunion, die dann in der DDR weiter betrieben wurde und dann übernommen wurde und die erstmal sagen ein poetisches Programm verfolgt hat. Und da ist jetzt nicht sozusagen politisch reingemängelt worden, sondern da hat sozusagen die Akademie und die Herausgeber als sagen, ästhetisch Verantwortliche was produziert, was seine Leser findet. Und da würde ich sagen, kann man jetzt nicht von einer Staatspresse oder sowas reden.
Gehen Sie denn davon aus, dass Sinn und Form demnächst wieder erscheinen wird?
Also es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn das landgerichtliche Urteil, so wie es gefällt wurde, halten würde in nächsten Instanzen. Dafür ist es dann vielleicht doch etwas zu unvollständig argumentiert. Die Schlüsse sind sehr schnell und so, wie das Landgericht die Pressefreiheit ausgelegt hat, so legt sie eigentlich kaum jemand aus.
Der Verfassungsrechtler Christoph Möllers über das Verbot der Zeitschrift Sinn und Form. Charles Dickens, der große englische Erzähler des 19. Jahrhunderts, liest sich auch im 21. Jahrhundert erstaunlich zeitgemäß. Gier nach Geld, Ausbeutung der Schwachen, moralische Verwahrlosung, sogar Umweltverschmutzung. Dickens Sozialkritik hat auch wegen ihrer erzählerischen Kraft so eine Wucht und natürlich auch, weil es immer Hoffnung gibt bei Dickens. Den Ort seines Schaffens kann man heute noch besuchen. Dickens Wohnhaus in London ist heute ein Museum. Dort stehen sein Schreibtisch, sein Tintenfass, sein Bett und das Esszimmer sieht so aus, als habe er es gerade eben erst verlassen. Dazu gibt es im Charles Dickens Museum Sonderausstellungen. Die neue, die heute beginnt, beschäftigt sich mit dem speziellen Londoner Nebel. Unsere Korrespondentin in Großbritannien, Christine Heuer, hat sich das angeschaut.
In A Great and Dirty City, Dickens and the London Fog geht es um Nebel. Nicht den bukolischen Nebel romantischer Idyllen, sondern den gelbbraunen, übelriechenden, erbsensuppendicken Nebel, in den Industrialisierung und immer mehr Einwohner mit immer mehr Kohleöfen London im frühen 19. Jahrhundert getaucht hatten. Die Kuratorin der Ausstellung, Frankie Kubicki.
We think of it as quite romantic because obviously natural fog, it's quite romantic.
Wir stellen uns das romantisch vor, weil natürlicher Nebel so hübsch ist. Aber im 19. Jahrhundert war der Nebel farbig. Er enthielt Schwefel, Rauch und Ruß. Er war schonungslos und schmierig.
So it would have been this dark and greasy presence.
Der London Fog war allgegenwärtig und ist es bis heute in Dickens Werk. Wie hier gleich zu Beginn von Bleak House.
Fog everywhere. Fog up the river, where it flows among green aits and meadows. Fog down the river.
Nebelstrom aufwärts, wo der Fluss zwischen Buschwerk und Auen fließt. Nebelstrom abwärts, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Uferunrat einer großen und schmutzigen Stadt hindurchwälzt. Nebel dringt in die Augen und Kehlen alter Greenwich-Invaliden, die am Kamin in ihrem Kämmerchen husten.
Fog in the eyes and throats of ancient Greenwich pensioners, wheezing by the firesides of their wards.
Beim Gang durch die einzelnen Räume des Museums erschallen immer wieder Nebelzitate aus Dickens umfangreichem Oeuvre. In den Vitrinen liegen frühe Ausgaben von Dickens Romanen, aufgeschlagen an Stellen, in denen er über den Nebel schreibt. Von Originalillustrationen dampft er einem regelrecht entgegen. Alltagsgegenstände aus Dickens Besitz runden das Bild ab. Vom Schürhaken für den Kohleofen über das gestickte Taschentuch, das Dickens Frau sich beim Gang durch die Straßen vor Mund und Nase hielt, bis hin zur Zigarrenkiste des begeistert rauchenden Dichters, der übrigens selbst beständig hustete und keuchte.
Dickens was coughing, he was wheezing, he was coughing in the night. And, you know, all these different symptoms that we understand now to be asthma.
Man musste jedoch kein Asthma haben, um unter dem London Fog zu leiden, der so dicht, husig und schmierig war, dass die Londoner ihm eigene Namen gaben. Pea Super, Erbsensuppe, London Ivy, Londoner Efeu oder London Particular, echter Londoner. So beschreibt ihn in Bleak House ein junger Kanzleiangestellter der Heldin Esther Summerson bei ihrer Ankunft in der Stadt.
I asked him whether there was a great fire anywhere.
Ich fragte ihn, ob in der Nähe ein großes Feuer sei, denn die Straßen waren so voll von dickem, braunem Qualm, dass kaum etwas zu erkennen war. Oh nein, Miss, sagte er, das ist Londoner, echter Londoner. Ein Nebel, Miss, sagte der junge Herr.
He said, this is a London particular. A fog, miss, said the young gentleman.
Erst im 20. Jahrhundert bekam der Fog den Namen, unter dem wir ihn bis heute kennen, Smog. Charles Dickens beschrieb ihn nicht nur, er nutzte ihn auch ausgiebig als Stilmittel. Im Bleak House etwa steht Nebel immer wieder für die Undurchsichtigkeit der viktorianischen Jurisdiktion. Und natürlich wabert er besonders häufig durch die ärmlichen und verrufenen Gegenden der Stadt, in denen sich zum Beispiel hier David Copperfield am Themseufer herumtreiben muss.
The clash and glare of sundry fiery works upon the riverside.
Gerassel und die rote Flamme von verschiedenen Schmiedewerken am Ufer störten den nächtlichen Frieden und alles, ausgenommen den schweren dicken Rauch, der sich aus ihren Schornsteinen wälzte. Schlüpfrige Gänge und Fußpfade, die sich zwischen alten hölzernen Pfeilern hindurchwanden, an denen widerliche schlammige Gewächse hingen wie grünes Haar.
Among old wooden piles, with a sickly substance clinging to the latter like green hair.
So dicht war der Nebel mitunter, dass Passanten auf Brücken die Orientierung verloren und in den Fluss stürzten. In seinem Schutz hatten Verbrecher leichtes Spiel. Menschen wurden krank, Haustiere siechten dahin. Die Politik erkannte das Problem, doch gelöst wurde es erst im 20. Jahrhundert. Und heute bedroht der Klimawandel die Erde. Mit einem Zeichentrickfilm am Ende der Ausstellung schlagen ihre Macher die Brücke von damals zu uns heute.
Pollution was causing havoc during Dickens' lifetime.
Umweltverschmutzung hat zu Dickens Zeit schwere Zerstörungen angerichtet. Aber heute haben wir es mit viel größeren Gefahren zu tun als erbsenfarbenem Nebel. Die Temperatur unseres Planeten steigt. Das Leben auf der Erde steht kurz vor der Auslöschung.
Life on Earth is on the brink of extinction.
Charles Dickens und der Londoner Nebel, eine Ausstellung im Dickens Museum in London. Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, berichtete. Die Art Basel Hongkong zieht eine positive Bilanz ihrer diesjährigen Verkäufe. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Mehr als 98 Millionen Dollar seien auf der Kunstmesse in diesem März umgesetzt worden. Eine erstaunliche Summe für ein Land, in dem die Kunst- und Meinungsfreiheit erheblich eingeschränkt worden ist. Mehr als 86.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Picassos Gemälde Frau mit Barett wechselte für 5,5 Millionen Dollar den Besitzer. Ein Zitronenbild der Künstlerin Yayoi Kusama wurde für 3,5 Millionen Dollar verkauft. Asien entwickelt sich damit zu einem der attraktivsten Märkte für Kunst. Trotz der in China geltenden Restriktionen, die auch Konsequenzen haben. Während der Messe musste ein Kaufhaus in Hongkong in der vergangenen Woche ein Digitalkunstwerk mit Anspielungen auf inhaftierte Dissidenten entfernen. Beim Auktionshaus Sotheby's erbrachte das Werk Grün, Rot, Blau 78933 aus dem Jahr 1993 heute in Köln 533.400 Euro und ist von Gerhard Richter und lag damit über dem Schätzpreis. In der Auktion wurden unter anderem Arbeiten aus der Privatsammlung von Ingvild Götz versteigert. Die Münchner Sammlerin und Kuratorin hatte insgesamt 49 Werke aus ihrer Sammlung versteigern lassen, um mit dem Erlös ein Projekt gegen Altersarmut fördern zu können. In Schottland indes sitzt das Geld gerade nicht so locker, zumindest nicht auf politischer Ebene. Dort verzichtet man im kommenden Jahr auf die Teilnahme an der Biennale in Venedig. Man wolle die Auszeit dafür nutzen, um über neue Finanzierungsmodelle für Künstlerinnen, Kuratoren und Produzenten nachzudenken, die mithilfe dieser neuartigen Unterstützung dann zu einem späteren Zeitpunkt in Venedig ausstellen würden, heißt es heute auf dem Internetportal The Art Newspaper. Die verordnete Pause stieß auch auf Kritik, aus der Pause dürfe kein Schlusspunkt werden. Im sächsischen Döbeln sind Archäologen auf eine große Siedlung aus der frühen Jungsteinzeit gestoßen. Wie das Landesamt für Archäologie heute mitteilte, handelt es sich bei der Fundstelle um die größten bislang bekannten Siedlungsplätze dieser Zeit in dieser Region. Das Areal erstrecke sich über eine Fläche von mehr als 10 Hektar. Demnach standen dort vor mehr als 7000 Jahren Dutzende Häuser. Die Grundrisse lassen sich anhand im Boden erkennbarer Pfostengruben rekonstruieren. Das größte Haus soll 30 Meter lang und 8 Meter breit gewesen sein. Daneben wurden auch mehrere tausend Einzelfunde geborgen, vor allem Keramikscherben und Feuersteingeräte, aber auch Teile von tönernen Figuren und Idolen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Der Besuch des britischen Königs ist auch ein Thema in den Informationen am Abend mit Sarah Zerback. Außerdem, Deutschland kann seine Waffenhilfe für die Ukraine aufstocken. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.